Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Niklas Michels.
Hi.
Und wir sprechen über die 73. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg, die vom 7. bis zum 17. November lief. Ich bin Lukas Bawenschik, einen wunderschönen guten Tag. Niklas, du bist zum ersten Mal zu Gast bei Katz, du bist Informatiker und Philosoph, arbeitest im Bereich angewandte Ethik und zur Sicherheit von Sprachmodellen, du schreibst Filmkritiken. Außerdem leitest du das neu entstehende Filmfest Aachen. Im September findet die erste Ausgabe statt. Als angehender Festivaldirektor, wie fühlt sich das eigentlich an, eine Veranstaltung wie das IFMH zu besuchen? Begutachtet man da neidisch die traditionsreiche Konkurrenz, die seit 73 Jahren am Werk ist? Lässt man sich inspirieren? Denkt man sich, das hätte ich anders gemacht? Wie ist das für dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem hat man eigentlich das Notizbuch offen und schreibt sich nicht nur Sachen auf über die Filme, über die ich dann natürlich für Kinozeit oder für andere Medien auch schreiben werde jetzt bei dem Festival, aber vor allem macht man sich Notizen, was, genau wie du gesagt hast, was hätte ich anders gemacht, was kann ich übernehmen, was sind auch Ideen und Medien, in denen Filme hier transportiert werden. Wie kann man Filme noch mit anderen Dingen komplementieren? Zum Beispiel jetzt hier bei Mannheim Heidelberg mit zum Beispiel mit Tanzaufführungen, was ich sehr besonders fand. Also ja, man ist natürlich gewisserweise neidisch, weil ein Festival mit so viel Tradition und auch so viel, ja doch auch Prestige, ist was Wunderschönes.
Vielleicht auch mit
und
so vielen Mitteln finanziell?
Ja, Mittel natürlich, also an die Fördersummen, ich weiß nicht, wie viel es sind, aber da werden wir natürlich nicht drankommen. Aber ja, es ist vor allem ein Lernprozess und es ist ein Prozess von was von einer Identitätssuche auch, was möchten wir machen, was machen andere Festivals, ja.
Ja, ich finde das ganz interessant, das ist ein Festival, das es schon lange gibt, das ich auch schon länger besuche als jedes andere Festival. Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, ich bin 2014 das erste Mal da gewesen, war jetzt nicht in jedem Jahr mit vollen Kapazitäten da, aber für mich ist das schon auch das Festival, das ich am öftesten besucht habe und es ist ganz interessant, weil es ist ja relativ unüblich, dass sich zwei Städte ein Festival teilen und dass man auch immer so ein bisschen hin und her reist zwischen den Städten. Im Heidelberg geht man ins Karlstor-Kino, ins Lux und ins Gloria und in Mannheim ins Cinema Quadrat, ins Stadthaus, ins Atlantis und ins Cineplex. Und es ist irgendwie ein Festival, das sich dadurch immer so ein bisschen so zweigeteilt anfühlt. Vielleicht auch in anderlei Hinsicht. Wie hast du das denn erlebt, zwischen den Städten hin und her zu fahren? Es ist ja auch immer so ein bisschen Kulturschock aus dem rustikalen, strengen Mannheim dann ins schöne, jetzt gerade immer weiter und teurer werdende Heidelberg zu fahren, wo jetzt gerade auch diese ganze Bahnstadt endgültig fertig aus dem Boden gestampft worden ist und so besiedelt ist von dem Ersten, was man in Heidelberg vielleicht so als Skyline verstehen könnte. Auf jeden Fall sind da jetzt hohe Gebäude. Wie war das so?
Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es mich letztes Jahr, wo ich das Festival auch besucht habe, noch, dass ich da vielleicht noch etwas ambitionierter und motivierter war, auch für Filme teilweise 2-3 Mal am Tag hin und her zu fahren. Dieses Jahr war ich dann doch vor allem in Mannheim unterwegs. Aber ja, es ist eine interessante Konstruktion. Ich kenne die Geschichte des Festivals in dem Sinne nicht so sehr. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das einerseits natürlich auch geografische Gründe hat, aber auch letztendlich Gründe der Mittel. Aber ein Vergleich vielleicht oder ein Festival, was man da noch in den Topf werfen könnte, ist das Frauenfilmfest Dortmund-Köln, das das Ganze anders regelt und in dem Sinne ein Jahr in Köln stattfindet, ein Jahr in Dortmund stattfindet. Was rein monetäre Gründe hat, existiert in beiden Städten Festivals und dann haben die Förderer irgendwann mal gesagt, okay, wir brauchen nicht in beiden Festivals ein Frauenfilmfest, macht bitte eins draus, soweit ich weiß auf jeden Fall. Und ja, da kann man drüber nachdenken, das zerstört natürlich auch in gewisser Weise Kultur, nicht alle aus Dortmund werden nach Köln fahren, deswegen finde ich es hier in Mannheim-Heidelberg eigentlich schöner gelöst, dass beide Städte konsequent die Möglichkeit haben, auch alle Filme zu sehen, ja. Ohne die Reisen auf sich zu nehmen. Obwohl ja, wie lange braucht man? 15 bis 20? Ja, Viertelstunde ist natürlich auch machbar, aber es hat vielleicht so ein bisschen Berlinale Feeling, dass man nach seinem Film dann doch ein bisschen schnell in die S-Bahn und schnell weiterfahren. Das ist vielleicht so ein Vergleich, der mir da kommen würde.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch hier und da mal ein bisschen gehetzt vom Cinema Quadrat zum Gloria oder was eben noch so ein bisschen weiter auseinander liegt. Im jeden Fall finde ich das interessant. Das Festival ist ja jetzt seit 2019/2020 unter neuer Leitung. Dr. Sascha Keilholz ist aus Regensburg angereist. Dr. Michael Kötz kümmert sich jetzt exklusiv um das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Und ich hatte das Gefühl, man ist mit einer sehr großen Ambition und einer großen Sehnsucht zur Erneuerung irgendwie an das Festival herangegangen. Und ein Teil der Ambition ist auf jeden Fall noch da. Ich finde, es ist immer noch ein Festival, das so einen gewissen cinephilen Geist atmet, wo man immer das Gefühl hat, da wird auch ein bisschen was probiert. Also, wie du schon gesagt hast, so Sachen allein wie, dass so eine Transposition stattfindet zwischen dem Film und dem, was danach kommt, indem zum Beispiel dann eine Tanzperformance angeschlossen wird. Das ist ja nun durchaus nicht üblich und das ist auch erstmal so ein bisschen Kuriosum. Also, man merkte zum Beispiel da bei der einen Vorführung, die ich besucht habe, dass das Publikum da auch in Teilen so ein bisschen irritiert drauf reagiert hat. Aber ich finde es schon irgendwie ganz schön und auch ja, andere Sachen, die ambitioniert sind, die sind irgendwie mittlerweile weggefallen. Ich glaube, am Anfang des Festivals wollte man noch viel so analog zeigen, 35mm Kopien, das ist jetzt kaum noch vorhanden und die sind, die es noch sind, sind nicht mal im Programm ausgeschrieben. Wie hast du das erlebt, so das Rahmenprogramm? Wir sollten vielleicht kurz für das Publikum erklären, wir sind leider beide nicht zum DJ-Set von Lars Einiger gegangen, aber wir waren sehr traurig darüber, oder?
Ja, aber dafür gab es natürlich am Freitagabend die Party in Mannheim, die, glaube ich, also wenn ich mich recht erinnere, so bis 5 Uhr ging. Also auch außerrahmenprogrammlich mit Partys und Gelegenheiten ist das Festival, glaube ich, gut ausgeschmückt. Und ja, das Programm, es ist natürlich so eine Art Prestige-Festival, wo Menschen es möglich gemacht wird, Filme kuratiert, gut kuratierte Filme aus Cannes, aus Venedig und vielleicht noch aus London oder aus TIFF.
Mhm. Locarno
natürlich auch, zu sehen. Es ist kein Festival, wo Wert drauf gelegt wird, dass man Weltpremieren hat. Deutsche Premieren waren hier dabei, zum Beispiel bei Nightbitch war es, glaube ich, die Deutschland-Premiere. Aber es ist schon ein gutes Best-of, würde ich sagen. Ein gut kuratiertes Best-of des Programms. Wobei natürlich auch immer eine gewisse Ambition hinzugefügt wird mit Retrospektiven, mit Hommage, mit verschiedenen Sektionen, die sich thematisch mit Film beschäftigen. Aber im Fokus dieses Festivals, meiner Meinung nach, stehen ganz klar die vielleicht auch etwas vereinzelten, aber sehr, sehr guten Filme. Das habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen.
Ja, stimmt. Die Hommagen waren in diesem Jahr, ich glaube, zu Lynn Ramsay und zu Katrin Briard, die auch beide da waren, die beide Masterclasses gegeben haben. Es gab eine Retrospektive zum Thema Körper im Film, die ganz interessante, ganz disparate Filme versammelt, von so Sachen wie Das Haus ist schwarz über Black Girl bis hin zu Meine Schwester von Katrin Briard oder Steamboat Bill. Also ich fand das auf jeden Fall sehr interessant, weil es sind nicht so super naheliegende Retro-Themen und ich hatte immer das Gefühl, die werden auch ganz interessant ergänzt. Zum Beispiel gab es vor 2 Jahren, glaube ich, so einen Schwerpunkt, so Kostüme und davor wurden so alte Newsreels von so Modenschau-Berichten irgendwie, die sogar still waren, programmiert. Und das fand ich irgendwie einen ganz eigentümlichen Effekt, sie so still vor den eigentlichen Filmen laufen zu lassen und so als so ästhetische Herausforderung, also als reine Bildfolge fürs Publikum auch zu begreifen. Gleichzeitig finde ich faszinierend, aber auf dem Festival auch so ein paar Sachen, die nicht so richtig durchdacht wirken. Es gibt auf jeden Fall auch Kurzfilme, die aber so mehr zufällig vor einzelne Filme geschaltet werden.
Ja.
Ich saß irgendwann in Memoir of a Snail von Adam Elliot, dem Mary and Max-Macher, der einen neuen Animationsfilm jetzt nach vielen Jahren hat. Und plötzlich kam zur Einführung Rüdiger Suchsland, der Kritikerkollege, herein und führte das Ganze vor und sagte dann auch sowas. Und ja, jetzt läuft scheinbar noch irgendwie ein Kurzfilm. Und ich meine das gar nicht despektierlich gegenüber ihm oder dem Festival, aber manchmal schien es nicht so 100% durchdacht, wie bestimmte Sachen platziert worden sind, wann sie platziert worden sind. Also man ist von manchem eben auch überrascht. Also zum Beispiel auch die Tatsache, es sind wohl Sachen auf 35mm gezeigt worden, aber sie werden dann nirgendwo im Programm als solche vermerkt. Und da habe ich das Gefühl, da sorgt die Ambition manchmal dafür, dass so seltsame kleine Überbleibsel und Atavismen so ins Programm hineinreichen und man sie so nicht so richtig zuordnen kann. Hast du auch sowas Ähnliches erlebt, so kleine Elemente oder so kleine Reibungen im Programm, die da entstehen, wo verschiedene Konzepte so aneinander stoßen?
Ja, die Kurzfilme, die ja, glaube ich, in Kooperation mit diesem Girls Go Cinema Festival, was auch in Mannheim stattfindet, kuratiert wurden, hatte ich auch bei mehreren Filmen, und ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, dass vielleicht in meinen Projektionen etwas mehr auf die Filme eingegangen wurde und diese auch kurz eingeführt wurden und auch auf die FilmemacherInnen, oder in dem Fall FilmemacherInnen, rein ungegendert, weil es ja von dem Girls Go Film Festival ist, da waren. Aber was mich auch ein bisschen irritiert hat, ist, dass da wirklich überhaupt kein thematischer Zusammenhang zwischen den Kurzfilmen und dem Langfilm stattfindet. Zum Beispiel bei A Real Pain von Jesse Eisenberg wurde ein Film über weibliche Selbstbestimmung zur Pille gezeigt. Und bei Universal Language wurde ein Film zur Einsamkeit, aber auch auf eine sehr körperliche Art und Weise gezeigt. Also diese Kurzfilme, die hingen eher vielleicht mit diesem Körper im Film Thema zusammen, als mit den einzelnen Filmen, zu denen sie kuratiert wurden. Was ich schade finde, weil für mich die Kombination aus Kurz- und Langfilmen oft sehr ergiebig ist und auch sehr viel neue Perspektiven bringen kann, was hier auf jeden Fall in meinen Screenings nicht so gewählt wurde. Und auch in manchen Einführungen habe ich das Gefühl, diese 5 Minuten Einführung, die man als Programmer, als Kurator nun mal hat, auch teilweise sehr minder benutzt. Vielleicht wirklich nur einen halben Satz zum Film, den Namen vom Regisseur und die Projektion hat angefangen, anstelle hier wirklich nochmal ein paar Worte zum Film zu verlieren. Und vielleicht ein ganz, ganz passendes Beispiel, wie auch da so ein bisschen aneinander vorbeigeredet wird im Team. Ich habe einen Film aus dem jungen Filmfest gesehen, läuft ja noch so ein bisschen separat, da werden nochmal Filme für ein jüngeres Publikum und auch für Schulklassen zum Beispiel gezeigt. Und der Film wird eingeführt, auch mit einem halben Satz wieder nur. Und ich war erst total geschockt, weil ich es nicht wusste, dass in diesem jungen Filmfest, und das war der Film Tonspuren, Deutsch gedubbt wird. Also der Film lief leise im Hintergrund und eine deutsche Stimme erzählte den Film im Grunde. Naja, und als ich mich am Ende der Vorführung umdrehte, sah ich eine Frau, die hinten im Kino saß und diesen Film live gedubbt hat. Und es war mir nicht bewusst, weil das nicht eingeführt wurde. Und es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als hätte ich gerade eine Live-Vertonung.
So ein Plot-Twist oder so.
Ja, es ist ein bisschen so ein Plot-Twist, aber auch in gewisser Maße, als hätte ich einen Charlie Chaplin-Film mit Live-Orchester gehört, aber ich hätte das Live-Orchester gar nicht gesehen und es hätte nur hinter mir gestanden, weil auch das, naja. Und da gibt es so ein paar programmlich und auch organisatorische Sachen, die da vielleicht so ein bisschen untergehen im sonst sehr, sehr, sehr starken Programm.
Ich würde sagen, ein Aspekt, den du gerade genannt hast, dieses Thema der Körperlichkeit, war definitiv eins, das das ganze Festival so überspannte, und deshalb würde ich auch gleich vielleicht anfangen wollen mit April von der Kulumbegashvili. Aber du hast mir im Vorfeld des Gesprächs eine Aussage gesteckt, die ich vielleicht noch kurz ansprechen möchte. Du warst dieses Jahr in Vorbereitung, in deiner Recherchearbeit schon auf 12 Filmfestivals, ist das richtig? Oder ja, habe ich mir diese Nummer hier gerade herbeifantasiert? Das klingt anstrengend.
Ich glaube, ja. Ich glaube, dass nach Meindelberg war jetzt das 12. richtig. Und dass ich glaube, es kommt so ein bisschen aus dem Phänomen, dass ich jetzt so ein bisschen immer so als Doppelagent unterwegs bin. Einmal natürlich als Presse, weil, ja, wenn ich jetzt für Kritiken schreibe, hole ich mir dann doch meistens die Presseakkreditierung auch. Aber als Festivaldirektor, der natürlich auch sehr, sehr involviert in den kuratorischen Prozessen ist, benutze ich das natürlich auch, um für uns so ein bisschen zu schauen, was gibt es denn und was können wir machen. Und wie du eben schon richtig eingeführt hast, auch einfach Festivals zu sehen. Ich glaube, letztes Jahr waren es wahrscheinlich eher so 6, 7 Festivals, vielleicht eher weniger. Also das hat sich jetzt dieses Jahr verdoppelt. Und für mich war das nochmal sehr interessant, auch auf viele kleine Festivals zu gehen und viel zu sehen, was gut funktioniert, viel zu sehen, was nicht gut funktioniert, und ganz viele verschiedene Formen des Films auch zu sehen. Ja, also Ja, die
Und
Zahl stimmt.
gab es eins, das für dich besonders herausgestochen ist, ein Lieblingsfestival, irgendwie vielleicht ein Geheimtipp für die Menschen dort draußen, bevor wir zum Programm kommen?
Ich würde das nutzen, vielleicht mal um das sehr, sehr kleine, aber sehr, sehr schöne Randfilmfest in Kassel einmal hier zu nennen. Ein Festival, das sich den abseitigen Film zum Ziel nimmt und zum Beispiel dieses Jahr mit dem Film Salò von Pasolini angefangen hat. Was glaube ich schon mal ein Statement ist, während die anwesenden Förderer und natürlich alle Bürgermeisterinnen vor Ort waren und noch Reden darüber gehalten haben, wie wichtig ihnen der Film ist, dann Salò zu zeigen, finde ich schon eine starke Nummer. Aber das Festival schwebt so ein bisschen zwischen Fantasy-Filmfest teilweise, oder da finden auch noch so ein paar Fragmente vom Fantasy-Filmfest statt, also klassische Horrorfilme. Oh, da lief aber auch sowas wie Le Empire, der im Berlinale ja lief dieses Jahr. Aber auch viel einfach Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Und viele Sachen, auch Sachen, die sie selbst restauriert haben. Und ja, das ist ein ganz tolles Festival. Und das läuft unter einem Verein. Und der Verein macht in der ältesten Videothek der Welt in Kassel, dem Filmshop heißt der, machen die ganz viele Sachen. Und dieses Festival ist eben eins davon.
Genau, und das ist immer Ende September, richtig?
Richtig, ja.
Wunderbar. Ich habe gerade schon angekündigt, wir wollen vielleicht zuerst über einen Film sprechen, der als Centerpiece des Festivals ausgerufen worden ist. Eine georgisch-französisch-italienische Produktion der Kulum Begashvili, ursprünglich angelaufen in Venedig, die Geschichte einer Ärztin, Nina heißt sie, die irgendwo in, ich glaube, Südgeorgien lebt, eine Ärztin ist, die in ihrer Freizeit oder sagen wir während den dunklen Stunden auch Abtreibungen unternimmt für die Frauen der Region. Und als das Kind eines ihrer Patienten stirbt in der regulären Klinik, wird sie von dem angespuckt und er sagt, ich weiß, dass du Abtreibungen in diesem Dorf vornimmst, in der Umgebung vornimmst und sie wird wahrscheinlich von dem medizinischen Personal, von dem juristischen inneren System ein bisschen kontrolliert. Und es geht viel um ihre Erfahrung, es geht um ihr sehr einsames Leben, es geht um ihre Sexualität und es geht vor allen Dingen auch in Einblendungen, die zuerst vielleicht ein bisschen willkürlich wirken, auch um eine Kreatur, die ihr ähnlich ist, die so ein bisschen aussieht, als wäre sie aus einem David Cronenberg-Film oder aus Silent Hill oder sowas, die so eine Art Parallele zu ihr darstellt, ihre Empfindungswelt spiegelt. Und ich muss sagen, dass das schon ein Film war, der mich auf diesem Festival mit am meisten beeindruckt hat, der vielleicht beginnt, der vielleicht auch erstmal anmutet, wie eine dieser etwas albernen, miserabilistischen Produktionen, die dem osteuropäischen Kino so oft abgenötigt wird und die im Festivalbetrieb oft so Tiefpunkte eigentlich eher darstellen, aber er entwickelt so eine eigene Bildsprache in der Art, wie es bestimmte Landschaftskonzeptionen, bestimmte Orte betrachtet, wie es gleichzeitig eine gewisse formale Strenge auf weist, aber auch hier und da Ausbrüche findet für seine eigene Ästhetik, also immer so Gegenwelten schafft. Wie hast du den denn erlebt? Du hast den nämlich auch gesehen.
Ja, April war für mich auf jeden Fall auch eins oder vielleicht das Highlight des Festivals. Ein sehr, sehr mutiger, ich glaube, in Deutschland Premiere hatte er in Hamburg, wenn ich mich recht erinnere, aber Premiere hatte er in Venedig und ich habe mich sehr gefreut, dass der Film jetzt auch nach Deutschland findet, weil auch mit der die Juryentscheidung hat, glaube ich, da sehr viel auch dazu getan. Ich kann mich daran erinnern, dass in Venedig sehr viel über den Film auch gelästert wurde, dass viele auch Kritikerkollegen, die ich da getroffen habe, den wieder so als generischen Slow Cinema-Film abgetan haben. Und final hat er ja dann den Special Jury-Preis gewonnen, was ich
Den
finde,
Grand Prix, oder? Ja.
ja, was ich sehr, sehr gut finde und ich glaube, dem Film auch noch mal ein bisschen Aufschwung gibt. Ich würde dir vollkommen recht geben. Ich musste dauernd von der Bildsprache, auch wenn das vielleicht sehr, 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 sehr fern liegt, erstmal an Chantal Ackermann denken, in sehr, sehr stillen Bildern, in den langen Bildern auf Natur, auf den langen Bildern auf Autofahrten, die komplett ununterbrochen einfach laufen. Und auf diese Zwischenwelten auch wieder, das Wetter, das auch so ein eigener Charakter wird. Also ich würde fast sagen, hier gibt es so drei Welten. Es gibt unsere Protagonistin, es gibt das Monster und das Wetter, was auch immer so im Hintergrund schwebt. Also fast wie so ein Aprilwetter, das mal sonnig, aber vor allem sehr, sehr regnerisch, diesen Film einhüllt. Und aber auch diskursmäßig finde ich, ist ein sehr, sehr starker Film, der sich auch traut, wenn er ja natürlich eine sehr feministische und Pro-Choice-Geschichte erzählt, sich aber auch traut, dann zum Beispiel eine Abtreibung auf der Leinwand zu zeigen und da deswegen jetzt nicht nur rein polemisch und vielleicht etwas plakativ feministisch daherkommt, sondern auch so ein bisschen seine eigenen Diskursschulden trägt.
Ja, er hat diese diskursiven Elemente auf jeden Fall, aber er verleiht ihnen schon auch ein ästhetisches Eigengewicht, fast vielleicht sogar so einen Horrorcharakter. Also man muss sagen, er filmt relativ explizit und frontal nicht nur eine Geburt, sondern auch einen Kaiserschnitt und in der Mitte des Films gibt es eine Abtreibung und ich würde sagen, das sind auch schon irgendwie so orientierende Kraftzentren des Films, irgendwie Bezugspunkt, um die sich andere Ereignisse spinnen. Aber ich finde, er flieht dann manchmal auch in Gegenden, er schlägt Wolken, die man nicht kommen sieht. Also wenn er zum Beispiel einige Minuten auf so einem düsteren Kuhmarkt verbringt und wir dann die Tiere aus dem Dunkeln starren sehen oder auch zum Beispiel in seiner letzten Einstellung, die ich ehrlich gesagt gar nicht richtig beschreiben kann. Ich musste ehrlich gesagt auch manchmal, weil er so kreatürliche Gegenwelten hat, weil er damit fast wie so eine Geistersphäre auch betritt, ab und zu an Apichatpong Werasethakun denken, der vielleicht hier und da manchmal ähnlich arbeitet. Aber klar, es ist ein Film, der einem viele Referenzen abnötigt, die aber alle irgendwie nicht so ganz hinreichend sind. Ich hatte schon das Gefühl, die Regisseurin, die ja auch mit ihrem ersten Film Beginning irgendwie stark rezipiert worden ist, die auch in Heidelberg lief, aber auch in vielen anderen Festivals, scheint schon sich auch irgendwie so ihre eigene Nische und ihre eigene Ästhetik zu erarbeiten. Also ich hatte da durchaus große Freude dran. Oder Freude ist vielleicht der falsche Begriff. Ich war irgendwie beeindruckt und hatte schon das Gefühl, nachdem eine anfängliche Skepsis da war, wie ich gerade schon beschrieben habe, okay, es ist einfach eine Darstellung von Leid, dass er doch irgendwie einen sehr eigenen Pfad gibt und eine sehr komplexe emotionale Reise uns auch anbietet zwischen Hass und Zorn und Trauer, aber auch irgendwie so Momente von Transzendenz, von Erhabenheit. Also ich finde, er ist sehr gut darin, uns einen Grundmodus annehmen zu lassen und dann doch andere Abfahrten zu nehmen.
In Venedig war es auf jeden Fall der Film mit den meisten Walkouts und interessanterweise für zwei unterschiedliche Gründe. Es gab sehr viele Menschen, die rausgegangen sind bei den sehr, sehr lange innehaltenden, ich sag auch mal Slow Cinema Ästhetiken. Aber es gab auch mehrere Leute, die recht empört sowohl bei der Geburt als auch bei einer Abtreibungsszene rausgegangen sind. Und vielleicht spricht das auch für eine gewisse Qualität des Films, Menschen auf zwei verschiedenen Spektren hier doch auch ein bisschen anzugreifen. Und wie du schon gesagt hast, diese Darstellung des Monsters, diese letzte Szene, die man vielleicht auch gar nicht so in Worte fassen kann. Und das war für mich der finale Moment, wo ich für diesen Film, also mich absolut in diesen Film verliebt habe, muss ich sagen. Diese letzte Szene, die, vielleicht will ich sie auch gar nicht so viel weiter beschreiben. Dieses Monster in seiner Erscheinung noch einmal begreift. Und dieses Monster auch für mich gar nicht so leicht. Also du hast es gerade beschrieben als ihre Gegenwelt, ihre Gefühlswelt. Ich habe mich schwer getan, das zu interpretieren. Und für mich ist es einfach so ein bisschen fremdkörperhaft stehen geblieben, aber als sehr, sehr ergiebige, als sehr, sehr gute Sache im Film.
Ja, es stellt auf jeden Fall Dinge nebeneinander und zwingt einem zumindest keine Verbindung auf. Das ist schon richtig. Ich hatte immer das Gefühl, es hat eine gewisse Ähnlichkeit zu ihr. Sie ist auch irgendwie ein verschlossener Mensch, ein isolierter Mensch, ein Mensch, der kaum Zugang zu anderen findet, der fast so von außen verpanzert ist auf eine irgendeine Weise, die sich selbst kreatürlich wahrnimmt, aber in jedem Fall auf jeden Fall ein faszinierender Film. Ich habe natürlich immer geguckt, was hier aus Cannes und Venedig und Berlin schon besprochen worden ist und habe jetzt hier versucht, im Programm stärker die Sachen rauszuarbeiten, die noch nicht so stark besprochen worden ist. Ich würde vielleicht kurz einen Film ansprechen, den nur ich gesehen habe, dann kommen wir vielleicht zum nächsten, den wir beide gesehen haben. Ich habe den neuen Film von Albert Serra gesehen, Afternoons of Solitude, Tarde de Soledad, seine Stierkampfdokumentation über den Stierkämpfer André Rocker Rey und der Film zeigt ihn über längere Zeit hinweg bei 14 Corridas, bei 14 Stierkämpfen, aber ist sehr intim in seiner Anmutung, filmt eigentlich nur die Stierkämpfe selbst, kaum ein Publikum, hier und da können wir mal ganz knapp am Rand jemanden wahrnehmen und dann Zwischenmomente, in denen eben Roccarei zum einen mit seinem Bus zum Hotel gefahren wird und dann Momente im Hotel, wo er angekleidet wird. Das ist eigentlich alles, was diese visuelle Welt ausmacht. Und es geht ganz stark um den Stierkampf als Ritual. Es ist ja ein wahnsinnig ritualisierter, ein wahnsinnig gleichförmiger Sport, möchte ich jetzt mal in Anführungszeichen sehen. Und ich fand diesen Film schon eindringlich. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich dem Enthusiasmus, den ich in großen Teilen der Kritik wahrnehme, so ganz zustimmen kann. Denn dort wird ja immer irgendwie diese Verknappung auf das Ritual und auf die typische Hemingway'sche, das Trauerspiel irgendwie so stark gelobt. Und es wird auch ganz oft als so eine Beschreibung, als eine Darstellung einer rein faschistischen Welt, in der es nur den Menschen und den anderen, der bekämpft werden muss, gibt. Denn es ist schon ganz irritierend, dass dieser Stier von diesen Stierkämpfer-Bros, die sich auch immer anfühlen, als wären es so MMA-Typen oder sowas, als würde man zu viel Zeit in so dem örtlichen McFit verbringen, die beschimpfen die Stiere die ganze Zeit, nennen die Schwächlinge und Feiglinge, je mehr sie irgendwie angreifen, was ja eigentlich inhärent widersprüchlich ist, zumal man sich die ganze Zeit denkt, okay, wenn der Stier tatsächlich mal irgendwie Schaden anrichten können, sind sofort 20 Leute da, die ihn daran hindern, mehr Schaden anzurichten. Ein fairer Kampf ist es nun eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, so diese seltsamen, blumigen Ernst-Jünger-Sprache, die da Teile der Filmkritik auffahren, behagt mir irgendwie nicht so ganz. Und dass man so stolz darauf ist, die Frage, wie das Ganze zu bewerten ist, nicht mal mehr zu stellen und es vielleicht irgendwie halt in Konflikt zu bringen, in Reibung zu bringen mit den rein ästhetischen Anliegen, das scheint mir oft auch eigentlich feiger, als man es eben den Ästhetisierern und den Moralisierern jeweils gegenseitig vorwirft. Ich war auf jeden Fall beeindruckt und geekelt und der Film hat was mit mir gemacht, aber es fällt mir schwer, mich besonders enthusiastisch über ihn zu äußern. Positiver war ich gegenüber dem nächsten Film, den wir beide gesehen haben, Universal Language von Matthew Rankin, der in Winnipeg spielt. Matthew Rankin hat mit seinem letzten Film The 21st Century irgendwie so ein bisschen von sich reden gemacht auf den Festivals. Er wirkt auf mich immer wie so ein Guy Madden-Epigone, zumindest jemand, der ähnlich arbeitet, der eben auch aus Winnipeg kommt. Und was wir sehen, ist ja eigentlich, wie der Titel vielleicht schon ein bisschen verspricht, ein Ineinanderstürzen von fremdartigen Welten. Wir sehen ein Winnipeg, das so verschneit und kalt wie immer ist, aber in dem eigentlich nur Persisch gesprochen wird und in dem all diese kulturellen Elemente, die immer da sind, vermengt werden mit denen des Irans. Und dort sehen wir, so, würde ich mal sagen, so kleine Vignetten, also die Geschichte von Massoud, so einem Touristenführer, der Leute durch die Stadt führt, aber irgendwie dabei vielleicht nicht so furchtbar viel an sie heranträgt. Matthew, gespielt auch von Matthew Rankin, der einen Regierungsjob aufgibt und jetzt irgendwie nach Hause zu seiner Mutter reist und dabei auch irgendwie viele Elemente so von alten iranischen Filmen durchläuft. Und dann ist da vielleicht noch so einordnender Plot von eingefrorenem Geld, das Kinder aus diesem Gefängnis befreien wollen, da, um an das Geld zu kommen, aber jemand kommt ihnen zuvor. Es wirkt ein bisschen konfus, es ist ehrlich auch gesagt. Wie konntest du umgehen mit diesem absurdistischen Comedy-Drama, das uns hier geboten wird?
Ich muss schon sagen, dass der Film mir sehr gut gefallen hat, in vielerlei Hinsichten. Und wenn es nur die Verquickung von diesen einzelnen Erzählsträngen ist, die du gerade ja schon eingeführt hast, die immer mal wieder vielleicht etwas zu offensichtlich dann nochmal bildsprachlich in dem nochmal zurückgegangen wird und nochmal gezeigt wird, ach, guckt mal, hier waren wir vor einer halben Stunde schon mal, und so die einzelnen Puzzleteile zusammengefügt werden. Im Zentrum könnte man vielleicht sagen, steht letztendlich dieses eingefrorene Geld, was so ein bisschen der MacGuffin natürlich ist, der einfach da, der gebraucht wird, der aber am auch ja für den letztendlich wieder Mittel gebraucht werden, für die wieder Mittel gebraucht werden. Also so entsteht die Geschichte. Ich musste zwischenzeitlich auch, wenn das wieder vielleicht auch ein etwas seltsamer Vergleich ist, an Dupieux denken, auch wenn natürlich die in dem Humor, in der Bildsprache Dupieux wesentlich radikaler und auch alberner ist, aber so eine nicht alberne Version von Dupieux habe ich in dem Humor dieses Films gesehen, weil der natürlich auch Es ist in vielen Hinsichten ein Film, der sehr viel mit Humor oder auch für Humor arbeitet, aber ohne dabei eine gewisse Ästhetik zu verlieren und eine sehr, sehr schöne Bildsprache auch findet und auch viele Einstellungen findet, die sehr, sehr originell sind und die auch von seinem Humor sehr, sehr unverbraucht wirkten. Also es ist ein sehr, sehr nüchterner Film, aber auch ein sehr, sehr lustiger Film und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr seltene Kombination.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3, 3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Ich hatte, glaube ich, vor allen Dingen an diesem Verwirre Spielfreude. Also wenn die Architektur die ganze Zeit so seltsam herausgearbeitet wird und man sich die ganze Zeit fragt, wie passt das denn jetzt nach Winnipeg? Was sind das für seltsame Backsteingebäude, die da bis zum Himmel ragen und immer die Bilder füllen? Warum ist die erste ganze Szene so wie eine Parodie auf, wo ist das Haus meines Freundes? Also das sind alles einfach so seltsame Elemente und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, wie du schon vielleicht so andeutest, so dass man es ganz klar für sich ordnen kann. Und es ist sicher auch vielleicht gerade auch so diese Schleifenlogik von jemandem wie Quentin Dupieux drin, also dass man das Gefühl hat, man kommt dann oft vielleicht wieder da raus, wo man am Anfang war, aber es war für mich auf jeden Fall schon irgendwie grundsätzlich eine sehr positive Erfahrung und ich hatte auf jeden Fall Freude an Universal Language. Du hast im Gegensatz zu mir Night Bitch gesehen, den neuen Film von Mariel Heller, die ja nun durchaus in den letzten Jahren auch schon so einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Dieser Film war zumindest mein Eindruck, war im Vorfeld schon jetzt doch sehr umstritten. Möchtest du vielleicht ein bisschen über deine Erfahrung mit diesem neuen Film mit Amy Adams erzählen?
Sehr, sehr gerne. Es war, als ich gesehen habe, dass der Film im Programm stattfindet, und das war ja hier auch die deutsche Premiere bis jetzt, war ja, glaube ich, nur in TIFF und ich weiß nicht, ob er noch bei vielen anderen Festivals gelaufen ist.
Wir sollten vielleicht kurz sagen, Mariel Heller hat zum Beispiel diesen Mr. Rogers-Film, der wunderbare Mr. Rogers gemacht, Diary of a Teenage Girl, Can You Ever Forgive Me? Also sie ist durchaus jemand, der auch hier und da so in diesem Bereich Oscar-Kino gelandet ist, aber auch irgendwie diesen doch ganz, ganz anregenden Teenie-Film Diary of a Teenage Girl gemacht hat. Und die hier schien mir nicht so gut anzukommen wie die meisten Filme davor.
Genau, es war für mich, also mir war wahrscheinlich etwas schon klar von dem, was ich von Kritikerstimmen gehört habe, dass der Film mir wahrscheinlich nicht gefallen wird. Es war so ein gewisses, wie so ein Autounfall, in den ich dann trotzdem auch reingehen musste, weil ich wollte jetzt auch wissen, okay, was ist denn jetzt hier los? Und ja, Night Bitch für mich. Ein Film, der so ein bisschen fast schon wie so eine Karikatur einer Kritik wirkt, der einfach zu einem Maße überspitzt versucht, dieses Bild der misogynen Ehe, der Stay-at-Home-Mom zu kritisieren. Und wie der Name ja schon sagt, das ist natürlich das große Wortspiel, so eine Werwolf-Hund-Verwandlung benutzt, also eine Metaphorik, der Nightbitch, ja, ich glaube, man versteht das Wortspiel. Und das soll zu einer Metaphorik der Unterdrückung führen. Also aus diesem Spruch, dass eine Frau sowohl eine Mutter, aber trotzdem noch wie ein wildes Tier im Bett sein soll oder was weiß ich was, entsteht so ein bisschen diese Unterdrückung der Verwandlung in einen Hund. Aber diese Metaphorik wird so schnell so eine eiserne Lunge des Films, auf die er immer wieder zurückgreifen muss, in Szenen, wo man sich fast wünscht, okay, jetzt redet jetzt bitte einfach mal oder jetzt zeigt irgendeine andere Bildsprache, wird dann wieder darauf verlassen, dass sie sich jetzt gleich in einen Hund verwandelt und da natürlich so ein bisschen Fish out of the water Humor entsteht, wenn auf einmal eine Mutter anfängt zu bellen. Klar, ist auch lustig, ist auch unangenehm, damit wird gespielt. Es hat eine Body-Horror-Szene, also ansonsten gibt es auch nicht wirkliche Verwandlungen. Das heißt, dieser ganze Aspekt des Body Horrors, den man da gehabt hätte, wurde eigentlich größtenteils umgangen. Und das große Problem in diesem Film ist, dass nach einer Stunde ungefähr erzählt ist, was erzählt werden soll. Das heißt, die Dynamik der Stay-at-home-Mom, also die Protagonistin ist eine Künstlerin, die einen, ich glaube, dreijährigen Sohn haben oder zweijährigen Sohn haben und von ihrem sehr, sehr negativ dargestellten Ehemann mehr oder weniger implizit dazu gezwungen wird, mit ihrer Kunst aufzuhören und jetzt zu Hause zu bleiben und sich auf das Kind aufzupassen, während der Vater eigentlich vollkommen unfähig ist und nicht mal eine Stunde allein auf das Kind aufpassen könnte. Sich aber immer so als Helferfigur inszeniert und sagt, okay, komm, leg dich gern hin, ich mach dem Kind Essen, aber dann eigentlich so sofort wieder Hilfe braucht, weil er nicht weiß, wo die Gläser sind oder sowas. Und was der Film tut, ist, er inszeniert so eine Emanzipation der Protagonistin, die versucht auszubrechen, die versucht, nein, ich möchte aber Künstlerin sein, ich will keine Gefangene in meinem eigenen Zuhause sein, was ja erstmal der richtige Schritt ist, dann aber in sich zusammenfällt, indem er am Ende in eine extreme Versöhnungslaune kommt und alles, was er radikal getan hat, wieder vergisst und einfach versucht, dieses Familienbild wieder aufrechtzuerhalten, was ich extrem schade finde. Das heißt, jede Radikalität, die zwischenzeitlich schon aufkommt, wird eigentlich in der Wiederaufbauung dieser Familie komplett begraben. Und der Film endet mit einer Post-Credit-Scene oder einer Szene, die während der Credits läuft, wie sie noch ein Kind kriegen. Und aber unter welchen Konditionen oder warum diese Familie wieder funktioniert, jetzt nachdem dieser ganze Film klar war, dass es sich hier um einen sehr, sehr, naja, wie man heutzutage vielleicht sagen würde, toxischen Ehemann handelt, das bleibt der Film am eigentlich schuldig. Und das, ja.
Also das heißt, du findest, er schnürt das alles ein bisschen zu leichtfertig zu, ist zufrieden mit dem eigenen Ende und forciert vielleicht sowas wie ein Happy End?
Ja, würde ich so sagen. Ich musste so ein bisschen an Scrapper denken. Das war ein Film unter dem deutschen und dem englischen, nee, deutschen Namen Georgie, der zwar auch eine Familiengeschichte erzählt, in dem Sinne aber von einer Tochter und einem Vater, der in ihrer Kindheit schon weggelaufen ist. Auch ein sehr, sehr radikaler Film, der aber letztendlich dasselbe tut am Ende und einfach nur darauf hinarbeitet, dass diese Familie wieder funktioniert. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Problem, dass man schon ideologisch am Anfang des Filmes eigentlich nur darauf hingearbeitet hat, dass die Familie wieder funktioniert, ohne überhaupt drüber nachzudenken, okay, was wären Alternativen?
Auf jeden Fall scheint das kein großes Highlight gewesen zu sein. Ich glaube, nach dieser Beschreibung werden die Leute nicht unbedingt in die Kinos rennen. Anders aussehen könnte das theoretisch bei Memoir of a Snail, dem neuen Film von Adam Elliott, Animator, viel Claymation, bekannt wahrscheinlich am ehesten dafür zum einen, dass er mit seinem Kurzfilm Harvey Crumpet 2004 seinen Oscar gewonnen hat und dass 2009 dann Mary und Max durchaus ein Achtungserfolg war und trotzdem hat es nun ein wenig gedauert, bis er den nächsten Film auf die Reihe bekommen hat. Sagenhafte 13 Jahre sind seit seinem letzten langen Film vergangen. Er ist 94 Minuten lang. Das ist ja schon für relativ lang für einen Stop-Motion-Film, gerade wenn man vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, der Sohn des Nike-Besitzers ist oder sowas. Und es ist die Geschichte streng autobiografisch, streng mit Erzählerstimme erzählt von Grace, die in den 70ern in Australien aufwächst. Eine Außenseiterin, eine sehr unglückliche Frau, die irgendwie unter Übergewicht leidet, die sich viel mit Schnecken umgibt, die immer ein bisschen Distanz zur Welt hält wegen persönlichen Schicksalsschlägen. Ihre Eltern sterben beide relativ früh. Ihr Bruder ist homosexuell. Als die Eltern sterben, werden sie voneinander getrennt, kommen in verschiedene Familien. Sie landet bei so einer seltsamen Swinger-Familie, während ihr Bruder bei strengen Christen, die auf seltsame Weise Äpfel anbeten, landet. Ja. Und das Ganze und ist so eine düstere. Und Baby, ja, Baby Jesus natürlich auch, aber auch Äpfel halt. Die Prioritäten muss man eben setzen. Es ist so eine klassische Tragikomödie. Man wendet ganz viel Schmerz und ganz viel Erleichterung eben gegeneinander auf. Und ich hatte so ein bisschen gemischte Gefühle, da muss ich ganz ehrlich sein. Es scheint mir schon auch so ein bisschen so diese Sundance-Selbstverschrullung zu sein, die in Teilen des amerikanischen beziehungsweise eben des australischen Indie-Kinos seit Jahren um sich gegriffen hat und die auch nie ganz exorziert werden kann. Zum Beispiel diese Sehnsucht danach, Listen zu erschaffen, literarisch zu arbeiten, in Kapiteln, in bestimmten Buchstrukturen zu arbeiten. Aber das Ganze hat durchaus ja unterhaltsame Momente und ich muss sagen, mit so einem vollen Kinosaal war das schon auch unterhaltsam. Hast du mehr ziehen können aus den Schneckengeschichten rund um verschiedene Formen von Sexualität, um Fetischisierung, um Radikalität im Glauben und wie gingst du mit dem Film um?
Erstmal wurde der Film, glaube ich, oft von der Festivalseite etwas falsch vermarktet. Ich habe relativ viele Familien um 12 Uhr morgens im Film gesehen und manche sind dann auch nach einigen recht expliziten Szenen rausgegangen, obwohl das auch ein Film ist, den man auch eigentlich mit seinem Kind schauen kann. Also vielleicht jetzt nicht mit seinem Sechsjährigen, aber naja.
Es gibt sehr viel Female Frontal Nudity für einen Claymation-Film auf jeden Fall. Die Leute haben sehr viel Aufwand betrieben, um Brüste und Vergleichbares aus Lehm zu formen.
Oder ich hab im Interview nachhinein mit Adam Elliott gelesen, dass die Tränen in diesem Film alle aus Gleitgel bestanden. Das ist vielleicht auch ein lustiger Hinweis.
Das ist vielleicht eine schöne Metapher für den Film an sich. Ja, das passt auf jeden Fall.
Ja. Tränen und Gleitgel.
Gleitmittel, Tränen, Weinen. Wem geht das nicht so?
Ja, ich hatte eigentlich Spaß an dem Film. Ich gebe dir vollkommen recht, dass es hat auch so einen gewissen Trauerfetischismus, der immer wieder kommt und einen noch einmal auf einen draufhaut und dann passiert noch das und noch ein Schicksalsschlag und noch ein Schicksalsschlag, obwohl man eigentlich schon dachte, okay, diesen Menschen kann es nicht noch schlechter gehen. Da muss man meiner Meinung nach auch immer kritisch sein, weil, naja, Filme haben Mechanismen, wie sie einen auch gut eine Träne abgewinnen können. Aber in anderen Momenten fand ich sehr, sehr schön, wie wirklich mit Claymation und auch wie mit Stop-Motion gearbeitet wurde. Und es hat für mich nie seinen Charme verloren. Also selbst zum Ende hin, wenn nochmal klein animierte Sachen geschehen sind, habe ich mich immer gefragt, wow, okay, diese eine Szene, es ist vielleicht mehr so eine Faszination, wie ist das möglich, das zu machen? Ich hätte vielleicht sogar mehr Spaß an dem Making-of von dem Film als an dem Film. Das ist vielleicht so eine Dimension, der sich die Stop-Motion oder die ähnliche Medien nie so ganz lösen können für mich. An sich.
Also, dass die Ästhetik so überstrahlt, was sonst passiert.
Ja.
Ist das was Schlechtes? Weil ich würde das sofort unterstreichen. Aber das war schon für mich auch eine große Freude des Films. Also allein, wie dort kleinteilig gearbeitet wird. Wie schon vielleicht gerade bei den Tränen, habe ich einfach immer diese Vorstellung, wie Leute von Hand bestimmte Objekte formen und in winzigen Ausgaben basteln und so. Also das ist schon auf jeden Fall für mich eine der Freuden des Films.
Ja, und in seiner Geschichte hat das schon fast so was so ein bisschen Tim Burton-haftiges irgendwie. Es ist irgendwie düster, aber immer mit dem Rückschluss auch zur Hoffnung. Das war irgendwie so eine Parallele, die ich gezogen habe. Aber es ist vielleicht so ein Film, den man mit seiner Familie schauen kann, wenn die Kinder älter als 10 oder 12 sind. Aber doch, also es war kein Highlight des Festivals für mich, weil ich immer so ein bisschen skeptisch werde, wenn ein Film zu sehr versucht, einen zum Weinen zu bringen. Und ich habe einige Schluchzer auch im Kinosaal gehört. Aber es war doch ein Film, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Also es ist vielleicht ein guter Festivalfilm, weil er sich so ein bisschen aus diesem Festivalfilm-Genre löst und auch einfach für sich alleine sehr narrativ sehr, 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 sehr schön steht. Es gibt natürlich so kleinere Probleme von einer reinen Ausrichtung der, vielleicht nicht ideologischen, aber Man kommt so ein bisschen ins Stolpern, wenn man dazu kommt, dass man sagt, okay, sie, das kann man vielleicht hinweg vorwegnehmen. Sie, die Grace gelangt an einen gewissen Fetischisten und der versucht, sie immer weiter zu mästen, damit sie dicker wird, weil das gerade sein Fetisch ist. Und in dem Moment, als sie sich aus dieser Beziehung löst, habe ich mich sofort gefragt, okay, wie wird der Film das jetzt auflösen, dass sie jetzt, ich sag mal, 50 Kilo zugenommen hat anhand dieses Mannes. Die Geschichte muss aber weitergehen und dann wird einfach mit den Fingern geschnippt und dann hat sie jetzt, okay, in einem Jahr habe ich jetzt ganz viel wieder abgenommen. Das sind so Geschichten, in die sich der Film selbst rein manövriert, aus denen er dann aber in der nächsten Episode, weil der Film ist, kann recht episodenhaft sein, sich wieder, eigentlich wieder raus muss und das geschieht dann meistens halt einfach mit einem, naja, mit dem Trick der Animation, dass man einfach sagt, okay, 5 Jahre sind vergangen oder okay, ja. Das wäre vielleicht so eine Sache, die dann so ein bisschen von der Dramaturgie eher schwächer war, aber ansonsten ist es ein guter Film.
Es ist manchmal so ein bisschen so diese Episodenhaftigkeit von so einem Dickens-Roman, oder? So man springt und dann ist da plötzlich die Hauptfigur bei einem neuen Beruf oder einer neuen Welt, in der sie sich aufbaut oder in der sie zugrunde geht. Ich bin aber im Großen und Ganzen da schon auch mit einem positiven Gefühl rausgegangen und ich würde sagen, es wäre schön, wenn Adam Elliott jetzt nicht immer mehr als eine Dekade an so einem Film arbeitet. Dafür ist er immerhin so diesem Impuls widerstanden, daraus jetzt so ein großes, wichtiges Epos zu machen, sondern ich finde, der Film hat immer noch so diese Kleinteiligkeit, diesen Blick fürs Zwischenmenschliche und auch für so sehr autobiografische Aspekte. Adam Elliott ist ja selbst irgendwo so im Outback aufgewachsen. Ich glaube, seine Eltern hatten eine Garnelenfarm. Und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, okay, das ist genau das, was seine Figuren auch tun würden. Also was irgendwie bei ihnen biografisch auch passieren würden. Und ich finde, einige der Gags in diesem Film sind halt so ein bisschen naheliegend. Manche Witze hat man vielleicht auch schon ein oder zwei oder dreimal irgendwo anders gehört. Aber es gibt schon auch noch genug irgendwie Kuriositäten und eigene Ideen, die das Ganze wertvoll machen. Ich würde sagen, ein anderer Film, den wir auch beide gesehen haben, der auch sehr stark von seiner Ästhetik auf jeden Fall lebt, ist Harvest von Atina Rachel Zangari. Eine der wichtigsten Gesichter, einer der wichtigsten Namen der New Greek Weird Wave damals. Ich glaube, bekannt geworden ist sie vor allen Dingen mit Attenberg 2010, der irgendwie ganz interessante Körperbewegung, Selbsterforschung des Menschen mit so einem dokumentarischen David Attenborough-Blick auf Menschen verbunden hat. Dann sind 5 Jahre später ist Chevalier erschienen, so eine Art Männlichkeits-Ritterlichkeitswettbewerb unter, sagen wir, 6 Typen, die ziemliche Trottel waren und die in so diesem Versuch, besonders sich gegenüber die anderen zu übertrumpfen, mehr und mehr selbst beschädigt haben. Und jetzt sind tatsächlich dann 9 Jahre vergangen, bis Harvest, diese mittelalterliche Geschichte über einen Landstrich, der von einem Verwalter neu geordnet werden soll, der nutzbar gemacht werden soll für einen Fürst und dessen Dorf irgendwie darunter zugrunde geht, erzählt. Unter anderem mit Caleb Landry Jones. Auch keine ganz klar zusammenhängende Geschichte, ehrlich gesagt. Sondern für mich vor allen Dingen so ein ästhetischer Raum, der sich aufgetan hat. Der Film ist auf 16 mm gedreht. Sean Price Williams steht an der Kamera, versucht gerade in der Anfangsphase des Films sich so ein bisschen an einer Terrence Malick-Hommage, möchte ich jetzt mal sagen. Man starrt ja auf jeden Fall viel auf sich im Wind wiegende Gräser. Wie hast du denn diesen Rückgriff ins Mittelalter, in so Hieronymus-Bosch-Welten von Rachel Atina Zangari wahrgenommen? Wie ging es dir mit diesem Film?
Ehrlich gesagt habe ich mich etwas schwer getan, viel in diesem Film zu finden, weil er eben so weit und so allgemein und so, ja, auf universell anwendbar sein möchte, auf viele Dinge. Es handelt sich ja hier um ein Volk ohne Namen in einem nicht ganz identifizierbaren Platz, sondern nicht ganz identifizierbaren Zeit.
Es fühlt sich alles vage britisch an, aber man könnte es auch nicht genau sagen.
Genau, also man hat natürlich so eine gewisse Konvoi-Geschichte hier, die aber für mich auch mit vielen Motiven dann wieder arbeitet, wie zum Beispiel der Hexe, also die ist, eine Frau wird mit der Hexerei beschuldigt und Leute, die dem beiwohnten, werden an den Pranger gehangen und es ist, der Film bedient sich wirklich vieler Symboliken, ohne die auf viel zurückzuführen, meiner Meinung nach. Und ich, diese Weite und dieses sehr, sehr, sehr schön gefilmter Film ist auf jeden Fall, es ist kein schlechter Film, aber ich habe mich schwer getan, da viel drin zu finden. Und Ja, ich weiß nicht, wie es dir ergangen
bietet fast zu viel an, eigentlich. Also ich glaube, er hat als Kern, wie du ja natürlich schon beschreibst, so ein bisschen die Entzauberung der Welt, die Kartografierung ist ein ganz wichtiges Thema. Die Welt wird plötzlich verwaltbar und damit eben auch überprüfbar für Fürsten. Wo gehören meine Leute hin? Wer arbeitet für mich? Wer gehört mir? Die andere Dimension, ja, natürlich sowas wie Terrence Malick. Dann hat er vielleicht noch eine psychedelische Dimension. Ich musste viel an den Ben Wheatley-Film A Field in England denken. Ich glaube, wenn er etwas Reizvolles für mich angeboten hat, dann allein seine Optik. Aber ja, das, was danach dann passiert, wirkt auch, wenn man sich irgendwie aus den zentralen Szenen heraus bewegt, immer so ein bisschen verloren eigentlich. Ich musste auch viel denken an diese neuen, ich nenne sie jetzt mal Agrarmarxisten aus Italien, also so Leute wie Alice Rohrwacher und Pietro Marcello, die auch vielleicht einen ähnlichen Film drehen würden, aber bei denen ich immer das Gefühl habe, die würden klarere Punkte für sich herauskristallisieren, die würden begreifen, ich muss mich auch irgendwie an manchen Stellen stärker auf Einzelaspekte kaprizieren, als alles so ein bisschen leer und verloren nebeneinander zu stellen, und die würden vielleicht auch an manchen Stellen konkreter werden. Und ja, ich finde auch, das Vage des Films ist so ein bisschen unbefriedigend. Ich finde schon, da ist viel Schönes drin, da ist irgendwo ein toller Film drin versteckt, aber in der tatsächlichen Ausprägung, die ich da gesehen habe, dachte ich die meiste Zeit, ich weiß nicht, irgendwie kann ich da nicht so super viel mit anfangen.
Ja, vielleicht der interessanteste Aspekt ist, was du gerade schon angesprochen hast, dieser, das, die, das, der Kartenmacher, der über diese Insel wandert, der ein Fremder ist erstmal und versucht, ja, zu einem Metriken zu finden für diese Landschaften, was aber dann auch so ein bisschen scheitert, weil die sehr, sehr unobjektiven, also diese Subjektivität dieser Insel dann auf die Objektivität der Karte stößt, also der Aufzeichnung, der objektiven Wahrheit, wie lang ist diese Küste. Vielleicht der interessanteste Gespräch in diesem Film, zu sagen, auf deiner Karte, aber dieser Ort ist gar nicht auf deiner Karte, der ist total wichtig für mich, auch dieser Ort fehlt auf deiner Karte. Das war für mich das Einzige, was so richtig hängen geblieben ist. Ansonsten viel vage Landschaft, sehr, sehr schöne Landschaft, aber was da so richtig auf dieser Insel passieren soll für uns als Zuschauende, ist, ja, war mir nicht so ganz klar.
Es gibt auf jeden Fall noch interessante Todesszenen, die auch irgendwie
Ja.
seltsam mit Sexualität verquickt sind. Ich glaube, das wurde in vielen Letterboxd-Kritiken relativ deutlich angemerkt. Ich glaube, mit Tod durch Urin war man irgendwie schon fasziniert. Aber vielleicht gehen wir mal langsam zum nächsten Film, wieder einen,
Ja.
den nur du gesehen hast. Denn ich habe irgendwie auf dem Festival immer wieder von Holy Electricity gehört, von Tato Kotetischvili. Und für diesen Film tatsächlich viel Lob, diese Geschichte von zwei Cousins, Gonga und Bart, die einen Koffer voll mit rostigen Kreuzen finden, die ummodeln zu elektrischen Kreuzen, Holy Electricity, und an Menschen verkaufen. Vielleicht so auch so eine Art Trickbetrügerfilm oder Grifterfilm. Wie fandst du den? Ich habe das Gefühl, da waren schon relativ viel enthusiastische Stimmen. Das georgische Kino scheint irgendwie allgemein im Aufschwung zu sein.
Ja, das war auch einer meiner Highlights des Festivals. Der Film wurde vom Kurator eingeführt als Ex-Komödie, als zu dem er gar nicht so viel sagen wollen würde. Als wir als Zuschauer hätten jetzt einfach eine super lustige Zeit, und ich würde dem widersprechen. Das ist auch ein Film, der vielleicht am ehesten mit Universal Language aus dem Programm zu vergleichbar ist, der so eine Komik hat in seinen Situationen. So Humor, wo man nicht laut lacht, sondern Humor, in dem man, wo man einfach still für sich diese Absurdität genießt. Und der Film erzählt nicht unbedingt Trickbetrüger, aber er erzählt so eine Aufstiegsgeschichte oder einen Versuch einer Aufstiegsgeschichte, wo auf der einen Seite jemand sehr, sehr reich werden möchte, aber auf der anderen Seite auch erstmal seine ganzen Schulden abbezahlen muss. Dieses Verkaufen der leuchtenden Kreuze, die auch ästhetisch immer wieder so der Kern des Films sind, in dem ganze Szenen mit diesen neonfarbenen Kreuzen ausgeleuchtet werden, ist im Grunde das einzige Mittel, was ihnen übrig bleibt, um aus dieser Schulden und aus den Schulden rauszukommen. Und naja, in der Verquickung von diesen Elementen, also von Religion, Schulden und auch Aufstiegsgedanken, steckt natürlich schon sehr, sehr viel, viel drin. Vor allem ist der Film aber interessant, weil er diese georgische Landschaften, diese Absurditäten, diese Menschen, und keiner von diesen Menschen keine sind Schauspieler und Schauspielerinnen. Es handelt sich hier um Amateure, die mit denen viel gearbeitet wurde und die aufgezeichnet wurden, aber so wie ich das im Interview nochmal nachgelesen habe, sind das alles Amateure. Und diese Authentizität, also dieses Echte, was natürlich prinzipiell jetzt keine Metrik für Film ist, aber das spürt man dann doch zwischen den Bildern sehr, sehr stark. Und es gibt Szenen, die wirklich auch ausbrechen, die solche Absurditäten zeigen, dass man, und ja, das ist vielleicht die Stärke des Films, einfach Lebensrealitäten zu zeigen, irgendwo in einem Narrativ, das jetzt nicht so richtig stringent aufrechterhalten wird, sondern immer mal wieder zurückkommt, einfach mal einen Ausflug in ein Haus, weil dort werden Kreuze verkauft zu einer Frau mit 20 Katzen. Und jetzt hat diese Frau ein Kreuz und all diese Katzen stehen vor diesem Kreuz, weil sie dieses Licht so schön finden. Oder einem Tisch, wo ein Mann einfach laut anfängt, Oper zu singen. Es gibt extrem viel Situationskomik, die aber nie pointiert ist, sondern eher einfach nur zeigt, okay, ja.
Klingt so ein bisschen wie Roy Andersen vielleicht.
Oh, ja,
ist das ein wertvoller Vergleich? Oder?
Ja, vielleicht, aber auf eine wirklich sehr, sehr bodenständige, noch bodenständigere Art und Weise. Und zwischendrin kriegen Charaktere auch noch ihre kleinen Geschichtchen. Also hier wird auch noch eine Liebesgeschichte erzählt, die aber auch wieder im Sande verfällt. Ja, es ist ein sehr, sehr interessanter Film. Es ist ein Film mit einer Bildsprache, die ich eigentlich noch nie so richtig in dieser Form gesehen habe. Wenn ich musste ein bisschen an den Film, der auch letztes Jahr in Mannheim Heidelberg lief. Ich glaube, er hieß Der rote Koffer, denken. Ich weiß nicht, ob du ihn letztes Jahr gesehen hast.
Leider nicht.
Ja.
Warte, vielleicht genau, The Red Suitcase.
Ja.
Wenn ich das richtig sehe, läuft der gerade auf Arte. Für alle, die interessiert sind.
Das war ein Film, an den ich denken musste, weil der auch so eine sehr rahmenhandliche Geschichte hat, die aber eigentlich dauernd verlassen wird für kleine Eskapaden, für eine Frau, die morgens Männer im Auto weckt, die im Auto geschlafen haben, um ihnen Kaffee zu verkaufen. Und dann verbringt man halt mit ihr den Tag. Oder man verbringt den Tag mit Leuten, die man gerade das Kreuz im Haus verkauft hat. Also ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Film. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob der noch Platz finden wird, ob der bei den Verleihern in Deutschland groß ankommen wird. Ich hoffe, weil er wirklich eine sehr, sehr, ja, sehr, 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 sehr eigenartig ist.
Ja, ich würde jetzt vielleicht im Angesicht der voranschreitenden Zeit noch einen kurzen Überblick über vielleicht relevante Filme geben und du kannst vielleicht dann noch über Höhe und Tiefpunkte für dich sprechen und dann kommen wir vielleicht langsam zum Ende. Ich würde vielleicht kurz was zu Emilia Perez sagen, der vielleicht in irgendeiner Form in diesem Podcast noch Thema wird. Beschreibung des Festivals: Ein mexikanischer Kartellboss wird zu der Frau, die er schon immer sein wollte. Modernes Epos, Oscar-Kandidat und epochales Meisterwerk mit grandioser Starbesetzung. Der neue Film von Jacques Audiard, der tatsächlich viel im Gespräch ist, unter anderem mit Selena Gomez. Ein Musical über das gerade schon angesprochene Thema, das viel von der Kuriosität lebt. Diese Elemente gegen ineinander zu werfen, also dass diese Identitätsgeschichte, dann diese Gang- und Kartellgeschichte kombiniert wird eben mit so einem, das Musical hat mich am ehesten so ein bisschen an Hamilton erinnert, also es gibt viel so ein bisschen so moderne Klänge, viel sehr ruckartige Bewegungen im Tanz und die Kritik gerade, der Film ist in anderen Ländern als Deutschland, glaube ich, gerade schon auf Netflix erschienen, also zum Beispiel in den USA und man spottet da viel über die Musikszene, in der über Vaginoplastie zum Beispiel gesungen wird und ich finde, der Film ist vielleicht nicht ganz so katastrophal, wie an mancher Stelle gemacht wird. Ich finde, er hat eine gewisse Energie, die er leider nach und nach immer mehr verliert und einige der Musiknummern sind irgendwie catchy und einnehmend und ich finde auch so Massenchoreografien sind immer faszinierend, aber es ist jetzt irgendwie kein grandioses Meisterwerk, da würde ich der Festivalbeschreibung widersprechen und ja, einen Oscar darf er von mir aus gerne haben, das ist mir weitgehend egal. Aber ja, diese Kombination, Leute wie Zoe Saldana und Selena Gomez über derartige Themen singen zu sehen, ist so ein Novitätsfaktor, der sich relativ schnell abnutzt. Interessanter war für mich der neue Hong Sang-Soo-Film, beide Stream, die Geschichte eines alten ja, Theatermachers, der jetzt zurückkehrt an die Schule, die Universität, wo er vor vielen, vielen Jahren schon gearbeitet hat, dass die Logik der Verdopplung, die wir bei Hong Sang-soo so oft sehen, wir haben hier Vergangenheit und Zukunft, die gegeneinander geworfen werden, er trifft Echos von sich, junge Männer, die vielleicht so ein bisschen sind, wie er als junger Mann war, wir haben die typischen Hong Sang-soo-Themen. Es wird nicht super viel Soju, sondern anderes getrunken. Für mich auf jeden Fall auch ein Festival-Highlight. Er hat mir, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen wie der letzte Berlinale Hong Sang-soo, Isabelle Huppert in A Traveler's Needs, der für mich irgendwie eine noch mal interessantere, komplexere Zentrumsfigur hatte und einfach auch die witzigeren Einzelmomente, aber auf jeden Fall ein Highlight. Und zuletzt würde ich vielleicht noch kurz über Stranger Eyes sprechen von Yo Siowa. Eine der Enttäuschungen des Festivals für mich auf irgendeiner Ebene, weil A Land Imagined, der Film, mit dem Yo Siowa in Locarno gewonnen hat vor 5 oder 6 Jahren, in dem es darum geht, dass in Singapur Sand gestohlen werden, Migranten verschwinden und permanent Einblendungen von Counter-Strike, wo Menschen aus der Spielwelt fallen, kombiniert worden. Das war für mich irgendwie schon ein eindrucksvoller Film. In diesem Film gibt es auch interessante Momente. Ein Kind verschwindet, die Familie, die das Kind sucht, begibt sich in Welten voll von Überwachungssehnsucht. Das ist ein Film, in dem jeder jeden überwacht, in dem wir uns alle bereitwillig überwachen lassen in den sozialen Medien und in dem alle Fragen des Sehen, nicht sehen können, sehen wollens, überwachen wollens, nicht überwachen wollens, gegeneinander ausgespielt werden. Plötzlich bekommt diese Familie, dessen Kind verschwunden ist, Aufnahmen auf DVD, vielleicht so ein bisschen wie ein Cachet von Michael Haneke, auf denen sie selbst zu sehen sind. Vielleicht steckt dahinter ihr Nachbar, gespielt von Li Kang-sheng, bekannt aus den Tsai Ming-yang-Filmen. Und ich finde, in diesem Film ist wieder mal viel Schönes, viele tolle Einzelmomente, aber er verliert sich dann irgendwann in der schieren Fläche, in der schieren Wiederholung und in der Darstellung von bestimmten so Thriller-Einzelsituationen, die dann halt über die Festival-Logik verlangsamt und zerdehnt werden, die nicht immer produktiv war. Also vielleicht muss ich den auch noch mal sehen. Ich fand ihn irgendwann gegen Ende auch ein bisschen konfus. Ein Film, den ich nicht schlecht fand, aber er war doch für mich enttäuschend, weil ich von diesem Filmemacher viel halte. Gab es für dich noch Höhepunkte, Tiefpunkte des Festivals, die bis jetzt noch nicht angesprochen worden sind?
Ein Film, der mich, vielleicht der Film, der mich am meisten beschäftigt vom Festival immer noch, ist Desert of Namibia von Yuko Yamanaka.
Die Filmemacherin, die damals die jüngste der Berlinale-Geschichte war. Und das ist jetzt ihr zweiter Film, richtig?
Ihr erster Film war, glaube ich, so ein 60-Minüter. Jetzt ist der, also nach Regelung ist das jetzt ihr zweiter Feature-Film. Jetzt ist der erste, der auch etwas länger geht, mit 2,5 Stunden auch recht lang. Eine Parabel, aber eine recht realistische Parabel über Gen Z in Tokio, über toxische Beziehungen, über das Leben ohne so ein darüber nachzudenken, wie man es lebt. Ich muss so ein bisschen an Return to Seoul und Millennium Mambo denken. Und dieser Film hat etwas wirklich sehr, sehr, sehr Eindrückliches, etwas wirklich Hypnotisierendes. Man möchte eigentlich dieser Beziehung und diesen Menschen, die eigentlich jegliche Entscheidungen getroffen werden, immer die falschen sind, immer weiter folgen und so eine, in diese Abwärtsspirale der toxischen Beziehung. Aber eine Sache, die ich für mich noch nicht ganz ausloten konnte, war, wird hier, also es handelt sich um bei der Protagonistin Kana um eine Frau, die laut Beschreibung des Films, was ich nicht ganz akkurat finde, aber eine bipolare Störung hat, die eigentlich von in der einen Szene ein absolut absolut freudiger Mensch ist, der Verbindung sucht und in der nächsten Szene eigentlich nur dafür sorgen möchte, dass es allen Beteiligten so schlecht geht wie möglich. Ich finde die Beschreibung als bipolar problematisch, weil es auch Szenen gibt, in denen sie, ich sag mal, eine Gabel auf den Boden wirft und zu ihrem Freund sagt, heb sie bitte auf. Einfach nur um so ein Machtschmielchen, was dann so ein bisschen aus dieser, vielleicht aus der bipolaren Störung rein klinisch so ein bisschen abweicht. Aber es wird nie so richtig klar, wie der Film sich selbst positioniert. Ab der Hälfte des Films wird die Beziehung immer problematischer und problematischer. Es geht auch um Gewalt. Es geht um Gewalt, die von ihr ausgeht. Und der Film kritisiert das sicherlich, aber so eine gewisse Romantisierung findet da trotzdem statt. Ich konnte mich aber selber auch nicht so ganz aus dem Bann des Films lösen. Deswegen, da bin ich selber noch so ein bisschen am Nachdenken, wie soll ich mich zu diesem Film positionieren. Vielleicht die größte Enttäuschung des Festivals war für mich, obwohl, was heißt Enttäuschung, ich habe gar nicht so viel erwartet, aber Real Pain von Jesse Eisenberg, ein Film, der jetzt schon auch für den Oscar gehandelt wird, Ein Film, der sich auch dauernd von sich selbst distanziert, der auf etliche Reisen geht, um darüber nachzudenken, wie können Amerikaner oder wie können wir westliche Menschen Erinnerungskultur fortführen, wie können wir uns selber positionieren, wie können wir dazu stehen. Also der erzählt von zwei Cousins, die aus einer mehr oder weniger jüdischen Familie kommen. Also ihre Oma war Jüdin und sie Warschau besuchen wollen, um das Haus ihrer Großmutter zu besuchen. Und da schwebt so ein, Jesse Eisenberg, der Regisseur, ist sich vollkommen bewusst, dass das eine sehr amerikanische Sichtweise ist, aber das vielleicht ist genau das Problem, weil er verbringt den ganzen Film eigentlich nur damit, sich selbst davon zu distanzieren und wieder zu hinterfragen und sich wieder darüber lustig zu machen, dass wir ja alle hier Amerikaner sind, die nach Polen kommen, um zu trauern. Vermischt das aber mit so einer Geschichte auch von Aufmerksamkeitsökonomie, von wie manche Menschen trauern und wie andere trauern und findet da überhaupt keinen richtigen Weg, was hier eigentlich erzählt werden soll. Und am Ende endet er dann doch wieder auch auf so Einzelschicksalen, dass Menschen ja auch ganz viel trauern. Und anstatt in irgendeiner Form und Weise da diese Erinnerungskultur tatsächlich vorzuführen und auch die Bilder in Polen sehen, auch teilweise auch, wenn ein Konzentrationslager vielleicht etwas zu schick aus oder hätten vielleicht noch ein bisschen Dreck auf die Kamera machen können, weil die Szenen wirklich sehr, sehr schön aus und das stößt mir etwas auf.
Klingt auf jeden Fall, als könnte man das Ganze im Double Feature mit Treasure von Julia von Heinz schauen, aber weiß nicht, das klingt nach dem schlimmstmöglichsten Nachmittag, den man erleben kann. Vielleicht sprechen wir noch kurz über die Retrospektive. Ich glaube, du hast auch hier und da einen Film sehen können aus dieser Retrospektive zum Thema Körper im Film. Was hast du gesehen und wie war deine Erfahrung damit?
Ja, ich habe mir die Klassiker, die hier noch programmiert wurden, also Videodrome von David Cronenberg, Audition von Takashi Miike, Fat Girl von Catherine Brulon und Terminator 2 habe ich jetzt auf dem Festival nicht nochmal gesehen, aber auch diesen Film habe ich natürlich gesehen. Ich finde es doch erstaunlich, wie hier mit dieser Retrospektive gearbeitet wird, weil klar, diese Filme verbindet alle ein gewisser Bezug zur Körperlichkeit aus verschiedenen Ebenen, aber gerade Videodrome als David Cronenberg-Pick, als Abstieg in den Body-Horror ist, finde ich doch recht faszinierend, weil das wahrscheinlich sein Film ist, wo vielleicht am wenigsten sogar mit physischen Körpern gearbeitet wird. Mir kommt es trotzdem so vor, als würde man die Retrospektive doch ein bisschen als Ausrede verwenden, um nochmal gute alte Filme zu zeigen.
Was nicht
Schlechtes ist, aber all diese Filme verbinden natürlich auch einfach ein gewisses Interesse, sie zu sehen vom Publikum. Also hier sind jetzt keine Filme dabei, wo man sagen würde, von denen hat noch nie jemand gehört und das ist jetzt aber eine ganz interessante Kuration. Trotzdem stehe ich dem sehr, sehr oft positiv gegenüber. Und ich finde, es ist natürlich ein relativ generisches Thema. Also ich glaube, Körper im Film sind ein bisschen tot diskutiert. Aber gerade im Verbund mit Filmen wie Audition und Videodrome und auch Fat Girl. Fat Girl ist vielleicht der interessanteste Pick. Also das, ich glaube, wie war der deutsche Titel? Das Mädchen, glaube ich. Oder Meine Schwester war der deutsche Titel, glaube ich. Finde ich doch am interessantesten hier. Und wie ist es dir ergangen?
Ich könnte leider auch nicht so furchtbar viel davon sehen, aber ich finde, das ist schon sehr interessant zusammengestellt, weil es schon sehr unterschiedliche Arten von Körperlichkeit sind. Der Körper, der versehrt wird, zum Beispiel natürlich halt bei Audition oder bei Videodrome oder bei Terminator 2, wo der Körper natürlich schon längst auch so eine Cyborg-Kreatur ist. The Raid, wo natürlich auch nicht zimperlich damit umgesprochen wird. The Watermelon Woman, der ja auch, glaube ich, so auf dem Weg zur Klasse, zur Kanonisierung, zum Klassiker irgendwie ist, gerade seitdem er in der Criterion Collection ist. Also ich finde, das war schon einfach wieder schön zusammengestellt und finde das auch als Kontrastprogramm irgendwie ganz, ganz schön, weil sonst sind Retrospektiven ja irgendwie doch was, das nicht so aus dem Festival raussticht, sondern sich irgendwie doch relativ vielleicht etwas zu organisch einfügen zwischen die Festivalkosten mit den Vor- und Nachteilen, die sie eben mit sich bringt. Aber ja, ich hatte immer das Gefühl, man kann hier auch doch, wenn man vielleicht genervt ist, weil man wie ich dann doch in The Return von Umberto Pasolini saß oder sowas, kann man sich doch da wunderschön fürs Kontrastprogramm holen. Das war vielleicht übrigens der schlechteste Film, den ich gesehen habe. Umberto Pasolini hat das Ende der Odyssee adaptiert mit Ralph Fiennes und Juliette Binoche. Also das heißt nur die Rückkehr von Odysseus zu Penelope und das Verweisen der Suitor, der Leute, die sie heiraten wollen, aus seinem Schloss. Und das war eine derart alberne, Rambo-artige Adaption des ganzen Stoffs irgendwie, dass ich echt dachte, wofür ist das? Also diese Rückverweise auf mythologische Stoffe sind vielleicht interessant für den einen oder anderen Filmtheoretiker, aber ich weiß nicht, woher das Begehren kommt, immer wieder auf diese Stoffe zurückzugreifen. Man dringt doch auch so selten wirklich zu was Archaischem irgendwie durch. Genau wie in dem Albert Serra Stierkampffilm, da eigentlich irgendwelche Fitness-Bros, die meiste Zeit sonst wahrscheinlich mit Krypto-Training und auf Instagram verbringen, genauso wenig irgendwie zum Archaischen durch wie mit Ralph Fiennes und Juliette Binoche. Also das war für mich auf jeden Fall eine etwas peinliche Kuration. Der lief auch in Thessaloniki, aber da waren zumindest Ralph Fiennes und Juliette Binoche da. Und das ist wahrscheinlich der einzige Grund, um diesen Film zu zeigen. Also manche Programmentscheidung konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Gibt es für dich ein persönliches Fazit? Oder?
Was, ein Fazit des Festivals? Was ich sehr faszinierend fand, war, also vielleicht, wenn ich ein Thema des Festivals rauskristallisieren müsste, viele der Filme oder fast alle der Filme, die ich gesehen habe, behandeln so Generationswandel, so Generationsthemen, zum Beispiel in Happy Holidays von Skander Kopti, ein extrem komplexes Netz aus Geschichten von Israel und Palästina, in denen mit jeder Episode noch eine neue Perspektive hinzugefügt wird, aber letztendlich alles darauf hinausläuft, dass, naja, es eine neue Generation gibt, die andere Ideale lebt als die Generation davor. Und das habe ich bei sehr, sehr vielen Filmen so wahrgenommen. Und das wäre vielleicht auch so mein Thema, das dem ganzen Festival so ein bisschen unterliegt. So ein gewisser Generationskonflikt, ein Generationswandel. Und das finde ich schon, eine interessante Perspektive. Und ich hatte sehr viel Spaß. Ich finde das Festival Mannheim Heidelberg ist auf jeden Fall eins der besten, was wir in Deutschland haben, sowohl programmlich als auch mit weiteren Rahmenprogrammen. Festival, das auch sehr viel Wert darauf legt, dass es Örtlichkeiten gibt, dass es zum Beispiel eine Festival-Lounge gibt, dass es Orte der Begegnung gibt, was bei vielen Festivals, wie zum Beispiel dem Filmfestival Cologne, was mir als Aachener ja sehr, sehr nahe steht, auf jeden Fall, also rein räumlich, es komplett untergeht. Ich finde, das ist auch eine gewisse Aufgabe eines Festivals, da auch Möglichkeiten für Menschen zu schaffen, miteinander in Kontakt zu treten, zu reden, über Filme vor allem.
Einerseits finde ich dieses Generationsthema ganz interessant, weil es ja selbst ein Festival ist, das jetzt irgendwie gerade so eine neue Generation von Leuten vor ein paar Jahren reinbekommen hat und immer noch so ein bisschen mit Altlasten arbeitet. Ich will das gar nicht einfach nur negativ gegenüber dem alten Festival sagen, aber man arbeitet sich auf jeden Fall an den Möglichkeiten am Bestehenden total ab. Das ist sicher dann auch naheliegend, vielleicht sich mit sowas zu beschäftigen. Ansonsten auch den Körper in den Blick zu nehmen, der sich ja irgendwie transformiert, der hier immer neue Aggregatzustände annimmt, passt sich ja auch dazu. Also wenn Generationen unterschiedlich sind, dann sind sie es auch über ihre Körper. Insgesamt war es für mich auch irgendwie ein Festival, das sehr stark mir das Gefühl gibt, wir haben mittlerweile im Festival-Zirkus einfach wirklich neue Namen, die auch irgendwie etabliert sind und gucken gerade, was mit denen passiert. Also ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die sind so ein bisschen aus der Mode gekommen. Wir haben uns bei einem Gespräch da irgendwie darüber unterhalten, dass irgendwie Lafdias gefühlt immer mehr verschwindet, während andere Namen dann irgendwie präsenter werden. Aber ja, das war für mich auf jeden Fall auch ein Thema, dieses Gefühl von Transformationen, von Übergängen, von Veränderungen. Ich war auf jeden Fall auch positiv gestimmt. Nicht alles im Programm gefällt mir, nicht alles in der Art, wie es hier aufgemacht wird. Also ich wünschte mir, manchmal würde stärker nach außen kommuniziert, was man mit bestimmten Sachen erreichen will. Nicht, weil man damit aufoktroyiert, wie man zu denken hat, sondern weil man dann die Möglichkeit gibt, auch sich gegen etwas zu positionieren. Ich finde, manches geht irgendwie in der Kommunikation verschütt. Allein, dass auf der Seite der Retrospektive nicht oben der Name der Retrospektive drüber steht, sondern dass man irgendwo im Text suchen muss, wo dann steht Körper im Film, das ist schon ganz irritierend. Ja. Also ich habe das Gefühl, man muss an mancher Stelle schon noch daran arbeiten, so sich selbst und seine eigenen Pläne und Intentionen weiter zu vermitteln. Aber unter den Filmen waren auf jeden Fall viele Highlights. Auch Sachen, die ein bisschen schwieriger waren, aber ich hatte auf jeden Fall auch wieder große Freude und ich hatte auch Freude daran, mit dir hier über das Festival zu sprechen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja.
Was darf man von dir in Sachen Filmfestival erwarten? Wo steht das Filmfestival Aachen? Was wird es demnächst für Ankündigungen geben? Gibt es da schon irgendwie Pläne und Ideen? Mhm. Oder ist das alles noch nicht druckreif?
Wir hatten am 24. Oktober, also vor knapp einem Monat, unser erstes größeres Event. Das hieß Pick Your Poison. Das war ein Halloween thematischer Halloween-Abend, in dem man sich zwischen verschiedenen Filmen zu von uns kuratierten Themengebieten Female Rage und New Flash jeweils einen Film aussuchen konnte. Das heißt, man konnte zwei Filme aus vier Filmen schauen. Und ja, wir waren ausverkauft. Das war auf jeden Fall schon mal, das war eine gute Premiere für uns. Am 28.11. in Aachen, im Apollo-Kino hier, machen wir Pro Choices, so heißt das Event, in dem wir uns erst ein Kurzfilmprogramm anschauen zu verschiedenen, also ich hab das so Pluralität von Entscheidungsfreiheit genannt, verschiedene Aspekte, also es geht nicht nur um Pro-Choice im Sinne von Abtreibung, sondern es geht um Pro-Choices, das S als Plural für ganz viele verschiedene Entscheidungen. Das heißt so, wer will ich sein, wer kann ich sein? Und danach schauen wir Der Wunsch von Judith Boyd, der in Max Ophüls lief dieses Jahr, ein Dokumentarfilm über ein lesbisches Liebespaar, das über 10 Jahre hinweg versucht, schwanger zu werden und das viele Probleme mit sich bringt. Und beendet wird der Abend dann mit einem Expertengespräch zu diesen Themen, die ich gerade angesprochen habe. Ja, und wir werden jetzt erstmal so diesen Rhythmus beibehalten, immer so Tagesevents zu machen. Im April nächsten Jahres, wahrscheinlich April, wird es eine Kombination geben aus AI-generiertem Film und Home-Movies. Da freue ich mich sehr drauf, tatsächlich da zu gucken, was können wir da rausstellen. Da geht es vor allem um so Extreme von Narrativen. Und nächstes Jahr im September wird es dann das große Festival hier in Aachen geben, über 3 Tage hinweg mit 2 bis 3 Sälen, die volllaufen, also 30 Filme, vielleicht 35 Filme. Und das ist, was wir so machen werden. Wir als Festival ist es uns sehr wichtig, jetzt nicht unbedingt nochmal Cannes, Venedig und Locarno nachzuspielen, sondern vor allem auch mit viel Kuration zu arbeiten, viel mit Sektionen und auch thematisch zu arbeiten. Das ist was hier in Aachen so passieren wird.
Zuletzt kann ich noch ankündigen, wir haben auch eine Aufnahme gemacht zum Filmsymposium Mannheim in diesem Jahr, das sich mit KI im Film und in der Filmindustrie beschäftigt hat. Und das Gespräch wird es irgendwann in nächster Zeit bei meinem anderen Podcast Longtake geben. Ich denke, das darf ich hier noch bewerben. Wir haben auch noch ein bisschen mehr gesprochen. Erstmal bleibt mir dann aber nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.